Texas Marshall von G.F. Unge. Es liest Armin Rode.
Es gab damals im Westen verschiedene Arten von Marshals. Einmal den Town Marshal, dessen Befugnisse nur innerhalb der jeweiligen Ortsgrenzen Geltung hatten. Dann den US Marshal, den höchsten Polizeibeamten der Regierung eines Bundeslandes. Er war für Verletzungen von Bundesgesetzen zuständig, zum Beispiel bei Verbrechen gegen die US-Post, Eisenbahn, die Armee, Bewohner und Indianer. Seine Stellvertreter waren die US Deputy Marshals. Die sogenannten Texas Marshals gingen nicht nur gegen Banditen vor, sondern auch gegen korrupte und geldgierige Sheriffs und Behörden. Lynn Adams war ein Texas Marshal, der seine Befugnisse übertrat, um die Guten vor den Bösen zu schützen. Als er nach Hope kommt, weiß er, dass er die Marlowe-Brüder nicht suchen muss. Es gibt nur einen Platz, an dem sie sich aufhalten werden: bei Molly Dollar und ihren Mädchen. Es ist Nacht. In den Häusern des kleinen Orts Hope bringt man die Kinder zu Bett. US Deputy Lynn Adams hat das Ende einer langen Fährte erreicht. Die Marlowe-Brüder dachten, ihr Vorsprung wäre groß genug. Und mit den Taschen voller Geld riskierten sie 2 Stunden in Molly Dollars Freudenhaus. Die Marlowe-Brüder werden sich nicht von ihm verhaften lassen. Auf ihren Steckbriefen steht: tot oder lebend. Deshalb werden sie sich den Weg freizuschießen versuchen. Lynn Adams weiß, dass er sie töten wird. Und deshalb wirkt die Bitterkeit in seinem Hals. Er sagt sich: wenn ich sie entkommen lasse, werden sie weiter Menschen berauben und töten. Ich wäre am Tod dieser Menschen schuld. Ich trage den Stern. Ich habe geschworen, die Guten vor den Bösen zu schützen. Es ist nicht nur ein Job, es ist meine Pflicht. Ich bin ein Texas Marshal. Ein Mann nähert sich ihm auf dem Plankengehsteig. Auch er trägt einen Stern. Als der Mann bei Lynn Adams ist, hält er an und sagt: mach keinen Ärger, Lynn Adams. Warte draußen auf sie am Rio Grande. Nicht hier, hau ab. Lynn Adams hebt die rechte und tippt mit dem Zeigefinger gegen die Stirn des Town Marshals. Pass auf, Nigel Lefiter. Wenn du dich nicht sofort schleichst, lasse ich dich deinen Blechstern fressen, verstanden? Town Marshal Nigel Lefiter ist ein selbstbewusster Bursche. Es ist seine Stadt. Jetzt steht er vor der Entscheidung zu kneifen oder es mit dem US Deputy aufzunehmen. Er weiß genau, dass der nicht blufft. Lefiter hört Adams verächtlich sagen: ah, ich weiß ja, dass diese Stadt von den Banditen lebt, die hier durchkommen. Ihr habt ihretwegen die Hosen voll und seid gleichzeitig scharf auf ihr Geld. Hau ab, Nigel. Der Marshal geht davon. Lynn Adams entspannt sich wieder. Er ist hart geritten und spürt, dass die Müdigkeit wie Blei durch seine Glieder kriecht. Er will das Unvermeidliche hinter sich bringen, obwohl er sich vor den Stunden danach fürchtet, wenn die Gesichter der Toten ihm in seinen Träumen erscheinen. Da sieht er sie schon, die Marlowe-Brüder. 2 geschmeidige, verwegene Burschen, lauernd, wachsam wie 2 Wölfe. Er geht vom Plankengehsteig hinunter in den Staub der Fahrbahn. Seine Sporen klingeln. Die Marlowes sehen das Blinken seines Sterns. Überdies kennen sie ihn gut genug. Einige Atemzüge lang verharren sie, leicht geduckt. Dann fragt Chuck Marlowe:
Hey, bist du allein, Adams? Ganz allein?
So allein wie ihr.
Aber wir sind 2,
kichert Chuck Marlowe, Chucks Zwillingsbruder.
Und überdies könnte uns nur ein Sheriff nach Recht und Gesetz festnehmen, kein verdammter US Deputy. Wir verletzen keine Bundesgesetze. Leg dich nicht mit uns an.
Falsch. Als ihr vor einigen Tagen die kleine Farm überfallen habt und den Mann halb tot schlugt, habt ihr das Heimstättengesetz verletzt. Deshalb verhafte ich euch jetzt. Hebt die Hände über die Köpfe. Sie lachen wild und sie ziehen schnell. Die schwarze Sekunde ist da. Feuerzungen zucken aus den krachenden Revolvern. Dann wird es still. Und in die Stille hört man das Seufzen und letzte Ausatmen der Marlowes. Denn sie liegen nun im Staub. Und US Marshal Lynn Adams steht. Die soeben noch so stille und friedlich wirkende Stadt wird lebendig. Stimmen rufen, kreischen, Männer kommen näher. Auch der bullige Marshal taucht wieder auf. Sie alle sehen, wie US Deputy Lynn Adams leicht hinkend zu seinem Pferd tritt und mühsam aufsitzt. Wurde auch er getroffen? Lynn Adams reitet aus der Stadt Hope in die Nacht hinaus. Es ist gegen Mitternacht, als Fee Allisons Hund Joe draußen vor dem Ranchhaus erst zu knurren und dann freundlich zu winseln beginnt. Noch im Bett liegend hört Fee das Schnauben eines Pferdes und dann die Stimme eines Mannes, die sie gut kennt. Als sie auf die Veranda tritt, sieht sie den Reiter, der soeben anhält. Von drüben, wo ihre Reiter wohnen, tauchen Gestalten auf, Gewehre in den Händen. Sie ruft hinüber: »Es ist gut, Männer, es ist Lynn Adams, geht schlafen!« Die drei Gestalten verschwinden. Lynn Adams aber sitzt immer noch im Sattel. »Sitz ab, Lynn, du warst lange nicht hier. Doch Joe kennt dich immer noch, komm herein, oder willst du erst dein Pferd versorgen?« Während er aus dem Sattel seines schwankenden Pferdes rutscht, hält er sich an dem Tier fest und sagt: »Komm her, Fee. Ich habe eine Kugel im Bein.« Sie kommt, barfuß wie sie ist, und schiebt ihm ihre Schulter unter seine rechte Achselhöhle. »Es hat dich also wieder einmal erwischt, verdammt!«
»Ja, so ist es.«
»Und wenn du meine Hilfe nicht nötig gehabt hättest, wärst du gar nicht hergekommen, nicht wahr?«
»Ja, so ist es.«
»Wenigstens bist du ehrlich. Los, versuchen wir es mal.« Sie schaffen es hinein ins Haus und bis zu ihrem Bett im Schlafzimmer. Es ist das Doppelbett, in dem Fee einst mit ihrem Mann die Hochzeitsnacht verbrachte. Dann ritt Ben Allison in den Krieg und starb in der Schlacht am Bull Run. Einige Male lag Lynn Adams bei ihr in diesem Bett. Doch er ritt immer wieder fort, bis sie eines Tages zu ihm sagte, er möge sich nie wieder bei ihr blicken lassen. Deshalb blieb er lange fort. Sie schneidet ihm das Hosenbein auf, es ist blutig, der Stiefel mit Blut gefüllt. Die Kugel sitzt im Muskelfleisch des Oberschenkels. Es wird schwer sein, sie herauszuholen. Im Lampenschein treffen sich ihre Blicke. Fees Augen leuchten grünlich. Seine sind rauchgrau. Fee Allison nickt. »Gut, dass du hergekommen bist, ja. Verdammt.« Eine gute Stunde später ist er versorgt. »Hast du für diesen verdammten Stern wieder töten müssen?«
»Ja, die Marlowe-Brüder. Wenn ich die Augen schließe, sehe ich ihre Gesichter. Ich weiß, wie oft habe ich dir schon in den Nächten geholfen zu vergessen. Einige Male.«
Sie rutscht nun so nah an ihn heran, dass sie die Wärme ihrer Körper spüren. Ihre Hände finden sich. Er fährt mit der Fingerspitze über ihre Wange bis zum Kinn. »Ich muss dir wohl endlich erzählen, warum ich diesen Weg reite.«
»Erzähl es endlich. Ich spüre immer, dass dich etwas antreibt. Es wirkt so unversöhnlich und gnadenlos. Zu den Kleinen und Schwachen bist du gut. Der Hund da draußen, der liebt dich und lässt dich von dir anfassen. Das duldet er sonst nur von mir.«
»Ich hatte wunderbare Eltern. Meine Mutter war eine Frau wie keine sonst. Und sie hatte einen besonderen Mann, meinen Vater. Zuerst schenkte sie ihm zwei Töchter. Dann kam ich, der Kleine, das Nesthäkchen. Wir hatten eine Ranch in den Hügeln im Brazosland. Es ging aufwärts mit uns. Aber dann kam die Banditenbande. Mich warfen sie kopfüber in unseren Brunnen. Fast wäre ich ertrunken. Ich konnte aus dem tiefen Loch nicht mehr heraus. Das Wasser reichte mir bis unter das Kinn. Sie warfen meinen Vater auch in den Brunnen. Er erschlug mich fast mit seinem schweren Körper. Und er war tot. Gewiss hatte er gut gekämpft und einige von ihnen erledigt. Umso schlimmer mussten es meine Mutter und die Schwestern dann büßen. Ich blieb mit meinem toten Vater den ganzen Tag, die folgende Nacht und noch einen Tag im Brunnen. Dann endlich kam jemand und hörte mich da unten wimmern. Meine Mutter war tot. Die Schwestern hatte die Bande mitgenommen, irgendwohin nach Mexiko. Ich habe nie wieder etwas von ihnen gehört. Fee, ich werde bis an mein Lebensende Banditen jagen. Ein Gefühl steigt in ihr auf. Mitleid wie mit einem Kranken. Verdammt, er könnte nicht nur mein Mann, sondern auch ein guter Vater unserer Kinder sein, wenn ihn der Hass auf die Bösen nicht vergiftet hätte. Verdammt, Lynn, du kannst diese Welt nicht mit einem Stern und einem Colt verbessern. Du kannst dich nur um ein glückliches und erfülltes Leben bringen. Ein Leben mit mir. Ich sage dir, hör auf.
Wenn es hier bei uns in Texas keine Burschen mehr wie die Marlowe-Brüder gibt, murmelt er, dann höre ich auf.
Sie rollt sich nun halb über seinen Oberkörper, bis ihr Gesicht über seinem ist und sich ihre Lippen fast berühren.
Ich will dir meine ganze Liebe geben, Lynn. Für deine Kinder sollst du ein Vater sein, wie deiner es für dich und deine Schwestern war. Hör auf, Lynn Adams.
Sie küsst ihn zärtlich, aber es ist, als hätte er ihre flehenden Worte gar nicht vernommen. Doch sie weiß plötzlich, dass sie um ihn kämpfen muss.